Breitband-Topic.
Trump, Trump, Trump. Kein Tag vergeht momentan ohne neue Schreckensmeldung vom aktuellen US-Präsidenten. Mauerbau, Abschaffung der Netzneutralität oder Einreisestopp für Menschen aus 7 muslimischen Ländern, auch wenn der jetzt erstmal durch einen US-Bundesrichter ausgesetzt scheint.
Ja, und gleichzeitig kommt da diese Müdigkeit auf bei dieser ganzen Aufregung. Ja, und außerdem, wer gegen Trump und andere Populisten twittert, tritt sich leicht Trolle ein und bekommt deren Hass zu spüren. Die Diskussionskultur im Netz, die scheint völlig am Boden, so, dass manche sich erschöpft und genervt zurückziehen.
Gleich sprechen wir darüber, was man dagegen unternehmen kann. Vorher fasst Jochen Dreyer für uns die Ausgangslage zusammen.
Revolution ist nicht ein kurzer Akt, wo mal irgendwas geschieht und dann ist alles anders. Revolution ist ein langer, komplizierter Prozess, wo der Mensch anders werden muss.
Was waren das für Zeiten vor 60 Jahren? Ein energetischer Rudi Dutschke auf dem Podium mit Rudolf Augstein. Mit Herz wurde diskutiert über Vietnam, die soziale Misslage, Altnazis in den Institutionen. Die Hörsäle waren voll, man ging zusammen auf die Straße, engagierte sich in Parteien und Gewerkschaften. Heute wäre eine ähnliche Veranstaltung in Deutschland wohl nur mittelmäßig gefüllt. Es gäbe ein paar Tweets und ein Facebook-Live-Video, wo man mit Herzen oder anderen Emojis seine jeweilige vorgegebene Emotion ausdrücken kann. Nebenbei wird getindert oder gleich Netflix geschaut.
Was habt ihr eigentlich gemacht, als damals die neue Zeit begann, als die Demokratie beendet wurde? Was habt ihr gemacht, fragen junge Menschen in 10 Jahren, wenn sie in einer Diktatur leben, auf einem kollabierenden Planeten? Och, ich habe mich ein bisschen aufgeregt.
Diese Fragen stellt die Publizistin Sibylle Berg in ihrer Kolumne auf Spiegel Online. Ihre Wortwahl ist drastisch. Für sie gibt es kein "Das wird schon werden" mehr. Sie fordert Engagement statt Netflix. Doch selbst so eifrige und meinungsstarke Blogger wie Felix Schwenzel schreiben über eine gewisse Müdigkeit. Diese Müdigkeit, die ausgelöst wird durch eine grotesk hetzerische und verhärtete Diskussionskultur und durch anhaltend populistische Nachrichten.
Aber natürlich ist es besonders ermüdend, wenn man die Nachrichten von einem Irren, von einem Clown sieht, was der da anstellt und dann sich fragen muss, jetzt kann ich eigentlich nichts machen, außer mich aufzuregen. Was mache ich dann? Und dann ist, glaube ich, eine natürliche Reaktion, entweder zu verzweifeln oder ermüdet zu sein oder Aktionismus zu entwickeln.
Doch wie müssen solche Aktionen, die auch eine Chance haben, etwas zu bewirken, heute aussehen? Ist es die klassische Demo? Ist es das Engagement in Parteien, wie es Sibylle Berg fordert? Oder ist es die Gegenrede in sozialen Netzwerken? Die Menschen in der Facebook-Gruppe "Ich bin hier" wollen eine neue Diskussionskultur entwickeln und sich aktiv gegen Hetze und Populismus stellen. Sie wollen sachliche Argumente dort schreiben, wo Gerüchte dominieren, Kommentarspalten positiv füllen, statt zu hetzen. Fast 11.000 Mitglieder zählt die Gruppe bisher. Doch noch ist offen, wie viele von den Menschen wirklich aktiv werden und wie viele ihre Mitgliedschaft schon für eine politische Meinungsäußerung halten. Felix Schwenzel hat in den USA gelernt, wie konstruktiv debattieren sein kann, gerade wenn man mal versucht, die Gegenmeinung einzunehmen.
Die Diskussionskultur, die ich kennengelernt habe, als ich mal in Amerika witzigerweise war, als Highschool-Schüler, wo es halt wirklich Debatten in der Schule gab, wo wir gegenseitige Positionen einnehmen mussten und dafür argumentieren, auch wenn es nicht unsere Meinung war. Ein sehr sportlicher Aspekt vom Diskutieren, den finde ich faszinierend und in Deutschland ehrlich gesagt auch so ein bisschen unterentwickelt.
Gegenmeinungen verstehen, ihre Argumente nicht ablehnen, sondern ihnen auf Augenhöhe begegnen? Werden sich im Gegenzug auch Rechtskonservative, Nazis und Hetzer mit liberalen Positionen beschäftigen? Oder diese einfach, wie vorher, abkanzeln? Fake News und Trolltaktiken spielten ihren Zielen ja bisher in die Hand. Felix Schwenzel sieht sich selbst und die Debatten in einem intellektuellen Schwitzkasten. Es ist, als würde auf der gegenüberliegenden Seite des zugefrorenen Sees ein notorischer Lügner rufen, das Eis hält. Und wir laufen alle immer weiter, dem lauten Schreien nach, auf das viel zu dünne Eis.
Und wir müssen, denke ich, weg von diesem Schwitzkasten oder diesem Agenda-Setting oder wie man es auch immer nennen möchte und uns wieder den eigentlichen Themen widmen, nämlich die Frage, wie wollen wir denn eigentlich leben? Welche Gesellschaft wollen wir haben?
Felix Schwenzel vom Blog wirres.net war das in einem Beitrag von Jochen Dreyer. Und gleich werden wir hier nach Ideen suchen, wie wir aus dem Schwitzkasten wieder rauskommen. Sich in den sozialen Netzwerken zu empören, das reicht nicht mehr in Zeiten des Populismus. Jetzt muss gehandelt werden. Und da sind sich auch viele einig.
Tja, wenn da nur nicht diese Müdigkeit wäre. Eine Aufregungswelle nach der nächsten schwappt durch das Netz. Allein diese ätzende Frage jeden Morgen beim Blick aufs Handy. was hat Donald Trump jetzt kaputt gemacht und will ich es überhaupt noch wissen?
Ja, aber trotzdem ist Protest wichtig. Nur, wie könnte denn eine neue Form von politischer Aktivität aussehen? Darüber haben wir mit Dirk von Gehlen gesprochen, dem Leiter des Ressorts Social Media Innovation bei der Süddeutschen Zeitung.
Und als erstes wollten wir wissen, wie er den Umgang mit Trump im Netz gerade erlebt.
Was Trump uns gerade zeigt, ist, dass die alten Regeln der Aufmerksamkeit immer noch so funktionieren, dass lautes Brüllen dazu führt, dass man da dann hinguckt. Wir müssen, glaube ich, lernen, dass das nicht der sinnvollste Weg ist und nicht über jedes Stöckchen springen, das da gehalten wird. Also manchmal ist ein Ignore-Storm, wie mal irgendjemand im Netz behauptet hat, also das bewusste Ignorieren von Dingen vielleicht eine ganz sinnvolle Strategie. Der zweite Teil ist, ich bin extrem positiv gestimmt, was die Oppositionsbewegungen angeht, die wir gerade sehen, die sich übers Netz organisieren und die sich sozusagen zu Wehr setzen gegen die antidemokratischen, die rassistischen Vorgänge, die da gerade vom Weißen Haus aus losgehen. Das sind eigentlich positive Zeichen für jemanden, der sich für eine demokratische, offene Gesellschaft engagiert.
Man hat sozusagen die Chance, eine neue Streitkultur zu schaffen. Also erstmal sich anzugucken, was die Gegenseite in Anführungsstrichen da so sagt, formuliert, veröffentlicht und dann eben darauf zu reagieren.
Ich hoffe, dass das so ist. Also ich habe jedenfalls den Wunsch und erkenne bei vielen Menschen in meinem engeren und auch weiteren Umfeld eine Bewegung dahin, dass sie sagen, okay, wenn wir was ändern wollen, fangen wir bei uns an. Und das ist ja lustigerweise die Grundidee der digitalen Vernetzung, dass einzelne Personen vernetzt sind und dass wir nicht mehr unter der Massenberieselung der Massenmedien stehen, sondern dass wir als Einzelne eine Rolle spielen. Und das gilt nicht nur in der Vernetzung, das gilt auch im Umgang mit Fake News, das gilt im Umgang mit Panikmache im Netz und es gilt ganz sicher auch in der Art und Weise, wie wir im Netz streiten und vielleicht am Ende das prägen, was wir uns seit Jahren, glaube ich, in unterschiedlichen Kontexten wünschen, eine digitale Zivilgesellschaft. Und ich meine gerade Anzeichen dafür zu sehen, und das stimmt mich extrem positiv.
Dafür bräuchte man ja tatsächlich den Dialog von unterschiedlichen Lagern auch. Aber ist das nicht letztlich eine sehr trügerische Hoffnung? Denn gerade der Populismus, der setzt ja darauf, die Gegenseite nicht zu respektieren.
Es gibt von dem amerikanischen Wirtschaftswissenschaftler Tyler Cowen einen tollen Ansatz, der sagt, wir müssen die Argumente der Gegenseite verstehen. Es gibt da die Idee eines ideologischen Turing-Tests. Also kann ich die Argumente der Gegenseite benennen oder bin ich einfach so gefangen in meiner eigenen Meinung, bin ich so überzeugt davon, dass ich recht habe, dass ich die Argumente der Gegenseite gar nicht mehr gehört habe. Und wir müssen auf beiden Seiten, auf der, die vermeintlich denkt, sie hat recht, und auf der anderen Seite lernen, damit umzugehen. Es gibt von dem Philosophen Gadamer das tolle Zitat, ein Gespräch setzt voraus, dass die Gegenseite recht haben könnte. Und wenn wir allesamt das versuchen anzuwenden, kommen wir vielleicht zu einer besseren Gesprächskultur.
Wenn wir aber uns noch weiter, also gegenüber auch den Populisten, öffnen, dort das Gespräch suchen, laufen wir dann nicht Gefahr, also weiterhin über jedes Stöckchen eben zu springen, was sie uns hinhalten?
Ich glaube, dass die Diskussion dann eben nicht mehr über die Stöckchen geht, sondern um die Frage, was siehst du eigentlich? Also wie kommst du eigentlich darauf zu argumentieren, dieses Land sei überfremdet? Wo siehst du Menschen, wo siehst du Entwicklungen, die du als Überfremdung verstehst? Wenn wir uns versuchen, auf die Argumente einzulassen, so absurd die uns im ersten Moment erscheinen, verstehen wir vielleicht, warum Menschen so argumentieren. Durchs Netz wird gerade dieses schöne Bild gereicht, wo zwei Menschen vor einer 6 oder einer 9 stehen, und zwar rechts und links davon, und der eine sieht halt eine 6 und der andere sieht eine 9. Und solange wir immer gefangen sind in unserer eigenen Perspektive und sagen, das ist aber eine 9, werden wir niemals verstehen, warum die andere Seite argumentiert. Und wir müssen an den Punkt kommen, zumindest anzuerkennen, dass der eine 6 sieht. Ob man ihn dann davon überzeugen kann, dass er auf meiner Seite eine 9 sehen kann, ist dann der nächste Schritt.
Die Frage, die ich mir stelle, ist denn das Netz überhaupt der richtige Ort für ausgewogene Analyse? Oder sagen wir mal so, durchdringt diese ausgewogene Analyse? Denn wir erleben doch immer, dass eben emotionale Inhalte, das, was aufregt, das, was schwarz-weiß ist, das wird geteilt, das geht viral. Und alles das, was mit bisschen Überlegen, mit bisschen Differenzierung zu tun hat, eher schwierig ist oder dann auch gar nicht so wahrgenommen wird.
Die Entwicklungen, die Sie nennen, die sehe ich auch. Die liegen aber vielleicht auch daran, dass sich die jetzt aktiv werden sollten, bisher zurückgehalten haben. Dass die sozusagen bisher dabei standen, immer gesagt haben, ah, das ist aber ganz schön schmutzig in diesen Kommentarspalten, da möchte ich mich nicht engagieren. Wenn die jetzt sagen, hey, ich trete ein für eine demokratische und freie Gesellschaft, ich trete ein gegen Hass und gegen diese Wut im Netz, vielleicht gelingt es, eine bessere Kommunikationskultur hinzukriegen. Vielleicht gelingt es, sowas hinzukriegen wie Lichterketten in den 90er Jahren, die auch eine Veränderung in der gesellschaftlichen Wahrnehmung geschaffen haben. Ich will mir diese Hoffnung nicht nehmen lassen, so richtig ihre Befürchtungen sind, aber ich habe, seit ich das Internet kenne, immer die Hoffnung und immer die positive Perspektive, dass es ein Instrument zur Verbesserung sein kann.
Sie sagen ja eben auch, dafür braucht es aber Engagement. Wenn ich mir den ganz normalen Bürger vorstelle, fällt es mir zumindest schwer zu glauben, der kann neben seinem ganzen Alltag und den Informationen, die nebenher noch auf ihn einprasseln, das tatsächlich leisten. Vielmehr entsteht ja so eine Art Ohnmachtsgefühl, weil die Informationsflut auch so wahnsinnig groß geworden ist. Wie kann man dem entkommen?
Ich glaube, der erste Schritt könnte sein, dass man sich dieser Ohnmacht stellt, dass man akzeptiert, dass man keine Antwort weiß, dass man sagt, diese Ratlosigkeit, vor der ich stehe, diese Geschwindigkeit, die mir zu hoch erscheint, diese Fülle an Informationen, die ich nicht mehr bewältigen kann, die sind halt da. Man akzeptiert die mit einem shruggy-artigen Schulterzucken, also dieses Emotikon, das so fröhlich gelassen auf die Welt blickt. Das mag zynisch klingen, aber ich glaube, das ist die Voraussetzung, um dann zu sagen, ich muss nicht alle Probleme der Welt lösen. Ich fange jetzt an, in der Debatte meiner Ex-Schulfreunde auf Facebook den Menschen zu sagen, dass ich nicht möchte, dass hier so über andere Religionen gesprochen wird. Das kann ein erster Schritt sein. Diese naiv schöne Variante von Graswurzelbewegungen, die ist ja die Idee des Internets. Und die kann man wieder beleben, indem jeder Einzelne sich überlegt, engagiere ich mich irgendwo? Oder auch ganz banal sagt, ich teile diesen Inhalt nicht mehr. Ich teile diesen Inhalt nicht mehr, indem es um Chemtrails geht, um Fake News. Ich mache dabei nicht mehr mit. Das ist so ein bisschen wie beim Umweltschutz. Man kann auf den Atomausstieg hoffen und man kann tatsächlich ganz banal anfangen, keine Plastikbecher mehr zu verwenden und seinen Müll zu trennen.
Was könnten denn noch andere wirksame Formen des Protests sein? Sie haben gerade die Lichterketten angesprochen oder das war in den 90ern oder eben zu sagen, ja, ich widerspreche einfach irgendwelchen Äußerungen im Netz. Wie kann ich noch aus meiner Komfortzone rauskommen oder wie muss ich aus meiner Komfortzone rauskommen? Es wird ja oft auch vorgeworfen, über den Klicktivismus geht es nicht hinaus, also dass man eben Daumen rauf oder Daumen runter macht und meint, damit hätte man jetzt eben schon mal die Welt gerettet.
Ich glaube, dass das sozusagen ein Kernproblem ist, dass dieser Begriff des Klicktivismus da ist, dass man das sozusagen abwertet und sagt, ja, das ist ja gar kein richtiges Engagement. Ich finde das super, wenn Leute sich engagieren. So eine Kampagne wie das Ich bin hier ist Klicktivismus und sorgt aber dafür, dass Stimmungen anders dastehen. Also der erste Punkt wäre ganz klar zu sagen, engagiere dich auch im Netz, engagiere dich in diesem Klicktivismus. Der zweite Punkt ist, ich glaube, wir müssen sehr viel stärker in Netzen denken. Ich bin sehr begeistert davon, was Jan Böhmermann diese Woche mit dem Every Second Counts-Variante in Europa gemacht hat. Er hat europäische Witzemacher und Late-Night-Talker zusammengebracht, die jetzt alle zusammen den immer gleichen Witz kopieren von den Holländern, die sagen, wir möchten gerne America First, aber Holland als zweites sehen. Und alle anderen Nationen machen jetzt mit. Und wenn man sich das in Addition anguckt, hat man irgendwie das Gefühl, hey, Europa ist eine große, eine tolle Idee, die eine Verbindung in sich trägt. Und sei es nur, dass wir auf die gleiche Art und Weise über Sachen lachen können, dass wir auf die gleiche Art und Weise uns gegen diesen rassistischen, nationalistischen Politiker im Weißen Haus stellen.
Neue kreative Formen des Protests sind gefragt. Auch kleine Handlungen zählen, findet der Journalist und Buchautor Dirk von Gehlen. Mit ihm haben wir über den richtigen Umgang mit Populismus im Netz gesprochen und was man dagegen unternehmen kann, damit man eben nicht ermüdet.